SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Google-Hupfgeschwader heißt der neueste Teil der Filme um Polizist Franz Eberhofer, läuft morgen offiziell in den Kinos an. Und Schauspieler Sebastian Betzel, also eben Franz Eberhofer, hat uns vorab im SWR1-Leute-Studio besucht. Und von ihm habe ich auch gelernt, dass es sich nicht etwa um das Genre Krimi handelt, sondern das Ganze eher der Kategorie Komödie zuzuordnen ist.
Ja, eigentlich sind es Sozialstudien über das Leben im absoluten Kaff. Also das, glaube ich, es geht wirklich um den Mikrokosmos Kaff und diesen Komödien. Und es gibt immer einen Krimifall, der dabei ist. Und das sind aber jetzt, die stehen nicht im Vordergrund, diese Krimifälle.
Aber Kaff klingt so wenig liebenswert.
Ach doch, das habe ich jetzt nicht negativ gemeint.
Okay, gut.
Nein, das ist, glaube ich, das glaube ich, würde der Eberhofer schon auch so sehen, dass Niederkaltenkirchener Kaff ist, aber das mag er ja gern. Also darauf steht er ja. Nein, das Tolle ist einfach diese Gesellschaft da. Jeder kennt jeden und das schon seit Jahrzehnten und es gibt keine Geheimnisse eigentlich und jeder weiß alles und es hat sehr viel vom gallischen Dorf, finde ich.
Sind Sie überrascht gewesen vom Erfolg?
Ja, also in der Preisklasse ja. Also wie wir den ersten gedreht haben, der ja eigentlich ein Fernsehfilm war, der über Umwege zufälligerweise mal in Bayern ins Kino kam, da habe ich schon gewusst, ich glaube, der ist wirklich lustig geworden, der Film, der ist gut geworden. Aber dass das diese Geschichte nimmt, das hat kein einziger Beteiligter sich so gedacht.
Was macht denn diese Stimmung am Set aus? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich Dampfnudelblues, Kaiserschmarrn-Drama sehe, das sieht so aus, als zumindest ist es meine Vorstellung, als hätte man eine gute Zeit zusammen. Ist das tatsächlich so oder ist es einfach dann professionelles Arbeiten?
Beides. Also, ich glaube, die gute Zeit hat man, weil man professionell arbeitet. Also es macht wahnsinnig Spaß, diese Figuren. Also, die Figuren sind das A und O. Die sind alle toll und das ist auch unser Regisseur, der Ed Herzog, der achtet ja auch wirklich auf die kleinsten Komparsenrollen, dass das noch richtig schräge Typen sind. Also man hat da auch immer Spaß. Die Kollegen sind toll. Jetzt spielen wir das natürlich schon. Wir haben jetzt schon einen 8. abgedreht. Also wir sind wirklich auch eingespielt aufeinander und eingespielt in unseren Figuren. Und wir haben total Spaß am Set, aber es ist trotzdem, sind es sehr volle Drehtage und es ist auch einfach professionelle Arbeit.
Wie viel Einfluss haben Sie eigentlich bei dieser Figur Franz Eberhofer von der Buchvorlage bis zu dem, den es dann nachher im Film gibt? Also wie viel haben Sie noch Hand angelegt?
Sehr viel, weil ich spiele. Also weil ich es einfach bin. Natürlich, ich interpretiere ja die Sätze. Wir kriegen immer recht früh das Drehbuch und dann mache ich vielleicht mal eine Anmerkung, aber das ist dann kurzer Dienstweg. Also dass ich dann mal eine kurze SMS schreibe, was hältst du davon da und da? Und den Rest, den machen wir auch ganz oft am Set. Es sind oft manchmal auch so Kleinigkeiten, dass man am Set, das steht zwar sehr lustig da, aber das ist jetzt irgendwie, man muss irgendein Requisit anspielen und das schaut aber eigentlich ganz anders aus. Oder dass einem dann nochmal was einfällt und in der Zusammenarbeit mit den Kollegen, aber das sind jetzt keine wirklich inhaltlichen Geschichten.
Es sind viele Kleinigkeiten, die sozusagen ein großes, gutes Ganzes ergeben. Also wenn darauf geachtet wird, dass am Set die Requisite wirklich bis ins Detail stimmt.
Ja, das ist ganz wichtig, also neben den ganzen Typen finde ich auch wichtig, dass wir und jetzt da allen voran natürlich Ed und die ganzen, ich sag mal, Head of Departments, also Kamera, Ausstattung, Kostüm, wirklich auf diese Details so wahnsinnig viel Wert legt, Maske auch, dass man sagt, also die Summe der Details macht's aus. Und das ist wirklich sehr liebevoll. Irgendwann wurde unterbrochen, weil Ed irgendwas zu hübsch war. Ich glaube, es war Weinglas oder so. Ich sag, haben wir da nicht noch was älter oder was schäbiger ausschaut? Das ist mir jetzt gerade zu gut und so. Und da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Und das ist auch, und sie haben so eine tolle Ausstattung und so ein tolles Kostümbild, also was die immer wieder anziehen. Und dann im Umkehrschluss als Schauspieler ist das halt wahnsinnig toll, wenn du an irgendein Set kommst, das neu aufgebaut wurde. Also wir hatten jetzt, ohne zu viel zu verraten oder neudeutsch zu spoilern, im Google-Hupfgeschwader, da gab es dann mal zum Beispiel so ein Partykeller von einer anderen Polizeiwache und wenn man dann da reingeht, wie die das herrichten, du liegst am Boden, du musst so lachen, du freust dich und es ist natürlich dann auch sehr motivierend und sagst, in so einem schönen Bühnenbild spiele ich jetzt auch gerne. Also das ist immer so eine Wechselwirkung.
Die Bücher schreibt Rita Falk, die Verfilmungen liegen dann in den Händen von Regisseur Ed Herzog und beides hat Erfolg, wenn es um die kuriosen Geschichten mit Dorfpolizist Franz Eberhofer geht. Schauspieler Sebastian Betzel war zur Voraufnahme für SWR 1 Leute zu Gast und ich wollte von ihm auch wissen, ob es hier und da in den Filmen nicht auch vielleicht ein bisschen bajuwarisch zu kitschig abgeht.
Nein, überhaupt nicht. Weil es ist nicht bayerisch. Es ist niederbayerisch, aber es kommt kein geschnitzter Balkon, keine gut gefüllte Dirndlbluse, kein Bergpanorama, keine Geranien, kommt alles nicht vor. Trachtenanzüge, Tracht. Wenn, dann nur auf dem Volksfest die ganz schlimme Form davon. Ansonsten tragen da die Leute, wir zeigen ein Niederbayern, wo die Leute Jogginganzüge tragen und nicht Trachtenanzüge. Und es ist keine bayerische Komödie. Sie sprechen bayerisch, aber es ist eine Provinzkomödie. Deswegen funktioniert sie auch außerhalb Bayerns. Also ich wohne in Hamburg und ich kenne viele Leute, die sagen, ich komme vom platten Land. Und bei uns war es ganz genauso, außer die Sprache, die war anders. Aber die mögen das total gern, weil sie auch sagen, ja, wir waren auch, unser Bürgermeister war auch ganz furchtbar stolz, wie wir den ersten Kreisverkehr hatten und so. Das sind genau die Sachen. Und ich glaube, was halt auch noch ein Geheimnis ist und was ich sehr schön finde, es ist eine analoge Welt noch. Es ist... der Computer ist in der Eberhoferei und die ganze Digitalisierung und das Internet ist in der Eberhoferei echt nicht wichtig.
Und der Kreisverkehr Niederkaltenkirchen ist der Filmort. Wie heißt der?
Frontenhausen.
Frontenhausen, der ist ja mittlerweile legendär, ist ein Ziel für Durchreisende und Urlauber. Es gibt Sie und Ihren Kollegen als große Pappkameraden, glaube ich.
Ja, das ist ein großer Aufsteller, aber der ist aus Stahl.
Oh, Entschuldigung.
Wirklich der Hammer, der ist überkörpergroß. Ja. Also und der ist richtig auf dem Betonfundament und ganz fest eingeschraubt, weil den haben sie schon mal versucht zu klauen. Er heißt auch offiziell Franz Eberhofer Kreisel.
Großartig.
Und wir waren da mal letztes Jahr, hatten der Simon und ich ein Fotoshooting in dem Kreisverkehr anlässlich einer Pressestrecke. Und es war sonntags und es war ein schöner Tag und es war wirklich unglaublich, wie viele Leute extra dahin gefahren sind. Motorradgruppen, ein kleiner Reisebus kam und die waren natürlich furchtbar aufgeregt, dass wir wirklich da waren.
Und die klappern ja dann auch alles ab, das Rathaus, die Metzgerei.
Ja, es gibt auch so, es gibt wohl auch, habe ich gehört, man kann über die Gemeinde Frontenhausen eine Filmtour dann buchen. Man kommt dann auch, was ich dann teilweise auch sag, ja, kann man machen, muss man nicht, dass man vor einem Einfamilienhaus steht und sagt, da wohnt der Flötzinger drin im Film. Und dann schaut man sich ihr Haus an. Aber das ist ja süß. Und was mir total Freude macht, ist, dass die da so mitziehen in Frontenhausen und in Niederbayern. Und egal, wo wir hinkommen, da sind viele Fans da und sie versuchen, alles möglich zu machen. Und das macht natürlich dann umso mehr Spaß.
Und ich habe mir sagen lassen, dass Frontenhausen extra hässlich gemacht werden muss, um Niederkaltenkirchen zu sein.
Ja, die Geranien werden weggenommen. Also es gibt so einen Marienplatz, glaube ich, heißt. Das ist so der Hauptplatz, wo auch das Rathaus ist. Und da ist unten ein Eiscafé und ist natürlich sehr hübsch gemacht mit Blumen und Zeug. Und es kommt alles weg, wenn wir da sind.
Okay.
Also Frontenhausen ist schöner als Niederkaltenkirchen.
Die Filmfigur Franz Eberhofer ist ein, jetzt habe ich gerade schon den Unterschied mir deutlich machen lassen, oberbayerischer Dorfpolizist.
Nein, niederbayerischer.
Ein Niederbayer, aber Sie sind Oberbayer.
Ich bin Oberbayer.
Für jemanden, der nur mal gerne zu Gast in Bayern ist, der Unterschied Niederbayer, Oberbayer, woran kann ich die Menschen unterscheiden?
Oberbayern ist fetter, lauter, angeberischer und natürlich auch landschaftlich fetter. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, also ich komme wirklich direkt aus den Bergen. Also mehr geht nicht am Postkartenpanorama. Der Ottfried Fischer hat mal zu mir gesagt, die oberbayerische Großmannssucht. Und die Niederbayer, das ist das kargere Bayern. Und da gibt's auch wahnsinnig schöne Ecken im Bayerischen Wald und so. Und das ist aber halt nicht das Hochgebirgsbayern. Da schauen auch die Ortschaften anders aus. Also in Oberbayern ist so richtig klassisch Oberland, wenn man von München südlich fährt, so Bad Tölz, da Starnberger See, die Ecke Richtung Garmisch-Werdenfelser Land. Da ist es alles sehr so dörfliche Strukturen mit so Alpenhäusern und viel geschnitzt und viel Holz. Und wenn man nach Niederbayern kommt, das sind viel mehr städtische Kerne. Also das sind auch in den kleinen, auch Frontenhausen, wenn man das sieht, sowas gäbe es da in Oberbayern nicht. Also das finde ich ganz, ganz interessant. Es ist nicht so aufgehübscht, Niederbayern. Ja. Und es ist etwas rauer und karger und der Dialekt ist noch ein bisschen verwegener. Aber ich mag das ganz gern.
Wie viel Eberhofer steckt denn im Betzel oder andersrum?
Die Frage, die habe ich jetzt.
17 Mal?
Naja, ungefähr 17.000 Mal.
17.000 Mal?
Ja, ich sag dann immer 38,5%.
Oder gibt's denn...
Wir sind uns sehr unterschiedlich und trotzdem, es steckt viel drin, weil ich spiele ihn ja. Also, ja.
Und auch irgendein paar Züge, die man gerne mit ins Privatleben nehmen möchte?
Ja, also manchmal dieses sich nichts scheißen und auch so im guten Sinne bedarflos sein. Ist mir noch wurscht, wie ich rumlaufe. Das T-Shirt ist noch gut, das wird getragen. Und
ja.
Der ist natürlich in seiner Ruhe schon auch echt nicht korrumpierbar. Ja, mei, das ist also so, was willst du mir wegnehmen im Leben? Ja, also das Wichtigste ist ihm seine Ruhe, dass er da in seinem Saustall leben kann und geordnete Verhältnisse um ihn rum, so wie er sie kennt. Er ist, glaube ich, auch ein relativ toleranter Mensch. Ich habe mal gesagt, der Eberhofer, der ist kein Rassist, der ist kein Sexist, der mag alle Menschen gleich wenig. Der hat einfach, der ist ein bisschen ein Misanthrop. Und ich glaube, es ist ein sehr melancholischer Typ und manchmal auch zur Depression neigend. Also seine Ruhe in manchen Sachen, das finde ich schon toll. Aber auf der anderen Seite hoffe ich doch, dass ich ein bisschen mehr Ehrgeiz im Leben habe und mehr Sachen will und mich mehr auch an den schönen Dingen erfreue.
Sehr geduldig finde ich den Franz Eberhofer. Das zeichnet ihn irgendwo aus. Und
er ist ein absoluter Gegenwartsmensch. Also was war, das kann man jetzt eh nicht mehr verändern. Und was sein wird, keine Ahnung, hat ein bisschen Schiss auch davor. Also er lebt immer im Hier und Jetzt und er reagiert auch viel. Das ist auch in seinen Ermittlungen, das finde ich dann immer ganz lustig, dass er irgendwo einfach mal eine Bombe platzen lässt und schaut, was passiert jetzt. Und darauf kann er dann wieder reagieren. Mhm. Das mag ich an ihm.
Aber der will ja eigentlich nicht so seine Zukunft irgendwie in die Hand nehmen. Der würde jetzt nie den Finger strecken und sagen, ich möchte mich versetzen lassen, mal ins große München oder so.
Ja, das macht ihn natürlich so unkorrumpierbar, weil er ehrgeizlos ist. Also es ist, wenn man ihm droht, so wirst du nie Karriere machen, wirst du auf der Karriereleiter nach oben gehen, dann denkst du dir, ich will das ja auch gar nicht. Und das kann dich natürlich auch das Gegenüber fertig machen. Ich glaube, er hat einen Ehrgeiz, wenn es um seine Fälle geht. Wenn er irgendwas riecht, mit dem Rudi zusammen und sie ermitteln, wo und sagt, verarschen lasse ich mich nicht, ich will das jetzt aufklären. Da kriegt er einen Ehrgeiz, aber Hierarchien oder sowas und Aufstieg, der braucht ja auch nichts. Der hat sein Gehalt, er wohnt mietfrei, ist auf dem Bauernhof und trägt seit 30 Jahren das gleiche T-Shirt.
Und eine Jeans auf eine Uniformjacke, das finde ich sehr angenehm.
Ja, das ist aber auch dann wieder das Philosophische an der Figur. Also dieses, wenn du bedarfslos bist, nicht jedem Trend hinterher hechelst und einfach auch nicht viel brauchst, um glücklich zu sein, dann bist du auch nicht so erpressbar.
Der neue Film, kann man dazu, ich würde eher was verraten sagen, spoilern ist nicht so meins, wird es komplett anders, dreht sich einmal auf links und wieder zurück?
Es wird anders. Diesmal wird es sehr spannend. Wir ermitteln auch mal im Ausland kurz, in Tschechien. Es hat so ein bisschen Roadmovie-Züge und ich zitiere Arnold Schwarzenegger, der nächste Film ist ein Film mit guter Action.
Fußballer oder Rockmusiker wollte Sebastian Betzel werden. Zu Gast in SWR1 Leute. Welcher Verein, welche Band?
Boah, das mit Band, das ist rum. Also ich mag so viele verschiedene Arten von Musik. Und also die Band schlechthin für mich ist immer noch die Beatles. Und ich habe jetzt auf Disney diese Doku gesehen. Da war ich ganz aufgewühlt, wie ich die gesehen habe. Und da man ja wirklich denkt, man sitzt dabei, wenn man das sieht. Und das war wirklich großartig. Aber ich bin da in viele, viele Richtungen unterwegs. Also ich mag sowohl gerne Rockmusik, so Eberhofer-Style. Ich höre auch viel Soul, ich höre auch Jazz, ich höre auch Rap-Geschichten, Hip-Hop. Also da bin ich sehr breit aufgestellt.
Der Eberhofer hat was? Ein Motorhead-T-Shirt?
Nein, AC/DC.
AC/DC-T-Shirt unter seinem Uniformshemd.
Ja, also, das dürfen wir nicht zeigen, aber sowas in der Richtung. Eberhofer ist ein absoluter AC/DC-Fan und das ist dann, glaube ich, auch schon relativ abgedeckt.
Fußballverein, wer welcher?
Ja, ich bin Bayern München-Fan, damit bin ich aufgewachsen. Wobei ich auch immer kritischer werde mit diesem ganzen Super-Profi-Fußball. Es geht mir eigentlich mittlerweile ziemlich auf die Nerven. Also dieses ein absurdes vom Kapitalismus pervertiertes Business und es macht auch immer weniger Spaß, das zu schauen.
Gehen Sie ins Stadion?
Ab und zu. In Hamburg, ja.
Zu St. Pauli?
Und HSV, wo ich halt Karten kriege. Also da bin ich relativ neutral. Also St. Pauli ist toll. Das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, dass ein Fußballverein das Stadion mitten in der Stadt hat. Und an einem schönen Samstagnachmittag bei gutem Wetter in St. Pauli mit dem Bierchen dazustehen und du siehst die Elbphilharmonie, du siehst den Michel, gehst raus, bist direkt auf den Kiez. Das ist vom ganzen Drumherum, vom Event her, macht einfach wahnsinnig Spaß. Aber ich gehe auch zum HSV und letztes Jahr war ich auch mal in Dortmund im Stadion, was ganz toll war. Ich gehe jetzt nicht dauernd, aber wenn ich irgendwo eingeladen werde, muss ich mal schauen.
Sind Sie dabei? Welches Instrument wäre es als Musiker? Schlagzeug, Gitarre?
Naja gut, in der Rockband muss man eigentlich Gitarre spielen, weil der Keyboard, ich habe nur Klavier gespielt früher, kann ich jetzt auch nicht mehr, aber der Keyboard ist ja immer ein bisschen der Depp, also der ist immer so an seinem Platz verhaftet. Also wenn, dann müsste man schon Gitarrist sein, aber das kann ich nicht. Und Schlagzeug ist, mein Sohn lernt Schlagzeug, ist schon auch cool.
Es hätte ja auch von Vaters Seiten her der Vogelkundler werden können, oder war das, stand das nie zur Debatte? Das ist ja mehr so das klassische Bild, der Sohn orientiert sich vielleicht am Beruf des Vaters.
Ich habe mich an anderen Sachen meiner Eltern orientiert. Ich glaube, viel auch meiner Mutter zu verdanken, die mich schon sehr früh mit ins Theater genommen hat und die mich auf viel zum Kabarett mitgenommen haben. Wir haben so Wiener Kabarett-Schallplatten zu Hause gehabt, die durfte ich dann immer hören und die habe ich total gern gehört. Also rein von daher würde ich schon sagen, dass ich in eine Richtung gegangen bin,
die Eltern vorgegeben haben.
Nicht vorgegeben haben, aber zumindest mir gezeigt haben, diese Richtung gibt's auch. Und da habe ich dann halt Lunte gerochen. Meine Eltern haben mich nicht daran gehindert, es zu machen. Das fand ich ja toll. Nein, die haben mich da auch unterstützt. Mein Vater hat uns nie dazu gezwungen. Also mein Bruder zum Beispiel ist auch kein Ornithologe geworden, aber der hat sicher von meinem Vater diese Leidenschaft für tolle Reisen und so übernommen. Also das sind schon Details, nur die Grunddisziplin. Die war es bei mir nie. Tatsächlich ist es aber, seit wir in Hamburg mit kleinem Garten leben und Kinder haben, so, dass ich ab und zu ein Vogelbestimmungsbuch von meinem Vater nehme und dann mal schaue und mit den Kindern schauen wir dann, wie heißt jetzt der Vogel und so. Und dass das dann jetzt durchaus Spaß macht. Also es ist mehr Interesse da als früher.
Das Kabarett wurde gerade schon angesprochen. Das habe ich doch auch gelesen, dass es in den Anfängen Sebastian Betzel auch als Kabarettisten gab.
Die Anfänge waren halt Schultheater, dann haben wir so Laientheater in Garmisch gemacht, haben selber Theatergruppen gegründet und dann haben wir eine Kabarettgruppe gehabt und sind dann damit, waren das dann so die ersten nach der Schule, nach dem Zivildienst, die ersten Auftritte in der großen Stadt in München. Und dann kam ich irgendwann auf die Schauspielschule.
Und damit war Kabarett beiseite gelegt?
Ja, aber das ist nicht für immer beiseite gelegt. Also was weiß ich, vielleicht ergibt sich die Chance mal wieder. Also ich werde sicher nicht der politische Kabarettist werden, wie, was weiß ich, die von mir sehr verehrten Urban Priol oder Georg Schramm oder so. Das ist eine ganz andere Disziplin, weil die sind ja auch für die Recherche zuständig. Da musst du ja wirklich am Ball bleiben und dich wirklich mit allem auseinandersetzen. Schauspiel ist ein anderer Beruf, aber so in die Comedy-Richtung gehen oder so nochmal, warum nicht?
Sebastian Betzel in SWR 1, Leute, im echten Leben lebt der Bayer Betzel in Hamburg. Ist das schwer?
Nein.
Gut, nächste Frage.
Nein, es ist eine der schönsten Städte Deutschlands, Europas. Super da, bin da sehr gerne.
Und so eine bayerische Dosis, muss man sich die abholen hin und wieder mal? Also weiß man.
Die hole ich mir ja beruflich genügend ab. Also das ist überhaupt kein Thema für mich.
Und ein Fleischkäse, muss es den in Hamburg geben?
Das heißt nicht Fleischkäse.
Oh Gott, Leberkäse.
Jetzt kommt sicher gleich noch Fleischkäse weg. Das habe ich mal hier gehört.
Ich korrigiere. Leberkäse-Semmel.
Leberkäse-Semmel. Ja, auch das muss es nicht geben. Ich kann mein Leben ohne Leberkäse-Semmel auch total glücklich gestalten. Wenn es einmal einen guten gibt, warum nicht?
Gibt es den in Hamburg?
Ich habe einen Metzger des Vertrauens, der macht ganz wunderbare Produkte, unter anderem auch Weißwürste und Leberkäse.
Und was mit Lapskaus?
Mag ich gern, ja. Habe ich auch schon ganz furchtbar gegessen, aber ich habe den auch schon super gehabt. Nein, und Fischbrötchen, da gibt's super Sachen in Hamburg.
Also müssen wir uns keine Sorgen machen.
Nein,
gut,
nein.
Das ist in Ordnung.
Fisch ist eh gesünder.
Sie sind Schauspieler, genauso wie Ihre Frau Schauspielerin ist. Zweimal der gleiche Beruf im Haushalt, ist das schwierig? Da muss man sich ja wahrscheinlich dann abstimmen. Es können jetzt nicht, weil es auch Kinder gibt, beide zur gleichen Zeit irgendwie auf dem Dreh verschwinden.
Ja, das ist mit viel Organisation verbunden. Glücklicherweise hat meine Frau jetzt auch viel Theater gespielt und in Hamburg. Das ist sicher mit Organisation verbunden, aber ansonsten läuft das alles wunderbar. Also es ist kein Problem, dass wir beide Schauspieler sind.
Und in Corona-Zeiten, da war man häufiger zu Hause und hat neue Aufgaben kennengelernt.
Ja, Homeschooling und so. Ja, der erste Lockdown, weiß ich noch, 2020, wie es losging, im März, glaube ich, Mitte März ging es so los. Meine Frau und ich haben da zusammen eine Serie gedreht und wir waren am Tag davor, bevor wir unterbrochen haben, hatten wir Bergfest. Also wir waren genau bei der Hälfte von den Dreharbeiten und dann hieß es am nächsten Tag, ja, ich glaube heute mal nicht, weil es gibt Leute, die hatten Kontakt zu Corona-Kranken und wir, oh, okay. Und das war freitags und dann am Montag kam der Anruf, also es ist jetzt Lockdown, es ist jetzt erstmal gar nichts. Und weil wir auch die Serie mitentwickelt haben und nach 5 Jahren Arbeit an so einem Ding und dann dreht man das endlich und dann kommt das, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Aber dann kam relativ schnell vom NDR das Zeichen, wir werden es auf alle Fälle zu Ende machen, wir haben ja schon die Hälfte. Und dann waren wir dahingehend beruhigt und so absurd es klingt, der erste Lockdown, den fand ich teilweise sogar ganz schön. Es war im Frühjahr, jeden Tag wurde das Wetter ein bisschen besser. Man war auf einmal so ausgebremst zu Hause, mit den Kindern viel Zeit verbracht. Ich habe mir gedacht, naja gut, das ist jetzt halt so und das geht allen so und uns geht's ja noch super. wie gesagt, wir haben einen kleinen Garten. Das war auch auf einmal, hey, das ist ja totaler Luxus. Und ich finde, das war so zum Einnorden selber wieder mal ganz schön. Und dann ging es ja auch in den Sommer 2020 rein. Und bis dato hatte ich kein Problem mit der ganzen Geschichte. Aber dann ab vorletztem Herbst, wo dann der zweite Lockdown kam und es wurde immer dunkler und immer kälter. Und mir haben die Kinder auch so leid getan, dieses nicht in die Schule gehen können und von den Eltern unterrichtet werden. Mhm. Das ist ja Horror. Wenn ich das vorstelle, ich als Kind, meine Eltern hätten mich jeden Tag, so jetzt setz dich hin, jetzt machen wir 3 Stunden rechnen und schreiben. Boah, harte Nummer, ja.
Ja.
Aber was soll's, es ist weltweit und dem muss man sich stellen. Und ich habe vor Corona mittlerweile weit weniger Angst als vor dem Bruch, der gerade durch die Gesellschaft geht.
Wir haben eben schon gehört, dass Sebastian Betzel nicht allein ist, nicht allein als Schauspieler zu Hause, denn seine Frau hat den gleichen Job und da wollte ich dann noch ein bisschen mehr zu erfahren.
Wie kann ich mir das zu Hause vorstellen? Wenn eine Produktion abgedreht ist, dann setzt sich das Schauspieler-Ehepaar konsequent davor und kritisiert ganz ehrlich auch den anderen. Nee. Wird gar nicht angeguckt?
Mal ja, doch, sicher schon, dass man sich mal anschaut und sagt, auch drüber redet, aber es ist jetzt nicht so, jetzt kommt zum Rapport.
Na gut, das meine ich nicht.
Nein,
aber
wir setzen uns schon auseinander mit dem Thema und man redet drüber. Aber es hat jetzt nichts so Offizielles und es ist nicht, dass wir uns hart kritisieren. Man kann mir sagen, irgendwie, das war jetzt gar nicht meins, dann ist das auch okay.
Gucken Sie sich das lieber in den eigenen 4 Wänden, also im eigenen Wohnzimmer an oder gehen Sie, wenn es eine Filmproduktion ist, lieber ins Kino, voller Saal und geben sich's ganz?
Also das erste Mal schaue ich eigentlich, wenn ich irgendeinen Film habe, schaue ich mir das erste Mal den ganz gerne einfach alleine an. Und dann auch wirklich auf dem Fernseher oder auf dem Laptop und einmal muss ich mich dem alleine stellen. Also A, finde ich es dann interessant, was ist jetzt drin geblieben, was ist rausgefallen, wie haben sie es umgesetzt. Es ist auch ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig viel Vergnügen habe, mir selber zuzuschauen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich schreiend davonlaufe. Man muss sich da auch dran gewöhnen. Es wäre ja auch kokett, wenn man sagt, ich will das überhaupt nicht sehen. Ja. Man muss ja auch irgendwie weiterkommen als Schauspieler. Und da möchte ich das erste Mal mit mir alleine sein. Und dann es ist schon toll, wenn man Eberhofer Premiere hat und man sitzt im Kino und es funktioniert und die Leute lachen. Also das ist sicher schön.
Und ist es dann eher der luxuriöse Hightech-Tempel oder das kleine Dorfkino?
Ich mag lieber so Programmkinos, wobei ich jetzt auf den Kinotouren auch so 2, 3, es gibt jetzt einen neuen Trend von so ganz edlen Kinos, die dann auch so lounge-schick sind mit Bar
und Doppelsitz und sowas.
Doppelsitz und Liegesitz und so auch schick gemacht. Ja, muss ich sagen, da war ich jetzt 2, 3 Mal... Wo ich sage, ist auch nicht schlecht. Also es ist schon auch toll. Kino muss halt schauen, wo es bleibt. Durch diese ganzen Streaming-Geschichten. Natürlich jetzt Corona hat auch reingehauen wie Hölle. Und da gibt es jetzt verschiedene Methoden. Und manche setzen halt drauf, dass man das Kino wieder als Event macht. Dass es da besonders schön ist. Dass es da auch tolle Drinks gibt. Oder auch auf einmal ein ganz anderes Essensangebot außer Nachos und Popcorn.
Ja.
Und das verstehe ich auch, dass man da... Ich persönlich mag am allerliebsten... Also mein Lieblingskino ist in Hamburg, das Zeise-Kino. Das ist so ein schönes Programmkino, das trotzdem einen tollen Standard hat, aber trotzdem noch auch mal ein bisschen alternative Filme zeigt und sowas. Und das sowas, darauf stehe ich am meisten.
Was ich beeindruckend finde bei diesen Eberhofer-Filmen, wir haben es eben schon davon gehabt, dass es eben nicht so Lederhose und Gamsbart gibt, aber sie halt trotzdem für Bayern stehen. Wie funktioniert das genau, dass es eben über die Grenze hinaus gibt? Gibt es zum Beispiel eine eingedeutschte Version, eine, die sozusagen gepimpt wird für den Rest der Nation?
Gibt es überhaupt nicht. Gibt auch keine Untertitel in der DVD und so. Also es ist für mich, geht es nicht um Bayern, sondern es geht um das Kaff, um die Provinz, das Leben in der Provinz. Und im Endeffekt könnte das, diese Geschichten, also mit Simon Schwarz habe ich mich da mal länger drüber unterhalten. Das kannst du dir doch genauso gut vorstellen, wenn das jetzt ein amerikanischer Film wäre und es wäre irgendwo im Mittleren Westen so ein totales Kaff. Ging. Oder Italien irgendwo, was weiß ich. Hat ja auch ein bisschen was von Don Camillo manchmal, von der Art und Weise her. Und das, glaube ich, das ist das, was funktioniert. Also wir erzählen die Provinz, wir erzählen die Leute, die so von den Trends, von den Moden immer so ein bisschen hinterherhinken, von dem Leben auf dem Land und was ja heutzutage fast individualistischer ist als in den Großstädten. Also wenn du die Großstädte anschaust, also ist egal, wo du in welcher europäischen Hauptstadt du aussteigst, du hast die gleichen Läden. Da ist dann die große Drogeriemarktkette und da ist dann der schwedische Klamottenausstatter oder was weiß ich. Und es sind immer die gleichen Läden.
Das stimmt.
Und es sind immer alles gleich. Und durch Internet und Ding auch, ich weiß noch früher in meiner Jugend, so in den 80er Jahren, dass man dann teilweise von Garmisch nach Oberammergau gefahren ist, sind irgendwie 20 Kilometer, weil da Discos waren, die komplett andere Musik gespielt haben. Oder ich weiß noch, da gab es dann so ein irgendwo hinter Weilheim einen Plattenladen, da ist man hingefahren, weil da hat man gestöbert, da gab es wieder ganz andere Sachen. Es ist heute rum, dieses Ganze, es ist alles gleich gemacht durchs Internet, jeder Trend. Und das ist ja mittlerweile global so. Also schwappen dann irgendwelche, ich weiß nicht, wo ich dann auch etwas mit offenem Mund da saß, war dieses Gangnam-Style damals aus Korea. Und das ist dann hier auch jeder, wo ich sage, aha, ja, warum nicht? Also ist jetzt auch nichts Schlimmes an sich, aber dieses noch ein bisschen individueller und so, das ist eher auf dem Land, weil die hinterherhinken. Und das finde ich spannend und ich glaube, die Leute mögen das total gern. Und es ist auch nicht so schnell, es ist alles ein bisschen langsamer.
Aber ließen sich wirklich Eberhofer transportieren in andere, also gut, was weiß ich jetzt, ins alte Land nach Norddeutschland?
Ja, das wäre dann nicht der Eberhofer, aber grundsätzlich, mei, dann hast du ja einen Metzger, einen Fischhändler oder du hast einen Gemüsebauer und ja, das ließe sich. Also vielleicht jetzt nicht genau eins zu eins die Geschichte, aber das Prinzip auf alle Fälle gibt's ja auch. Also es gab ja Neues aus Büttenwader und so,
ja,
was so in die Richtung ging und das ist glaube ich, das wird schon funktionieren.
Sebastian Betzel, wofür steht er in seinen Rollen? Also wir haben festgestellt, es muss nicht das Bayerische sein. Wir wissen auch, Kompagnon von Eva Mattes in den Bodensee-Tatort-Folgen gab es. Dann bei Dani Lowinski. Lowinski, das war eher so im Kölner Raum. Geografisch also nicht festgelegt. Von den Typen her, die sie spielen, dann schon müssen die halt irgendwie besonders sein?
Ja, es muss interessant sein, die Rolle muss emotional interessant sein, also was da läuft. Es interessieren mich die Emotionen, die diese Rolle hat oder die durchwandern, was der Figur passiert. So suche ich aus.
Darf nicht zu sauber geschliffen sein, sondern
nein,
muss Macken haben.
Nein, das darf nicht sein. Ja, aber es kommt ja immer drauf an, was man macht. Also ich versuche auch genreübergreifend zu arbeiten, also dass man ernste Sachen macht, lustige Sachen macht. Jetzt spiele ich mal dieses Jahr wieder Theater. Seit längerer Zeit, das habe ich auch mal synchronisiert, mal eine Hauptrolle in so einem Animationsfilm. Das war auch mal eine ganz tolle Erfahrung. Also es muss emotional interessant sein, was erzähle ich mit der Rolle, was interessiert mich, was triggert mich da. Und auf der anderen Seite versuche ich mich möglichst da breit aufzustellen, damit es einfach abwechslungsreich ist.
Und dieses Ding Fernseh- oder Filmproduktion und auf der anderen Seite Theater, ist das so ein krasser Unterschied für den Schauspieler? Was macht das eine liebenswerter als das andere vielleicht?
Das sind einfach zwei unterschiedliche Disziplinen. Der Aufwand beim Theater ist insofern größer, dass du halt den ganzen Abend mit dem ganzen Text und wirklich einen ganzen Abend im Kopf haben musst und im Körper haben musst. Dafür wirst du belohnt mit dem Live-Erlebnis. Das ist halt wahnsinnig schön, vor Publikum zu spielen. Also wenn es läuft, wenn es klappt, wenn es ganz schlimm ist, dann ist es das Allerschlimmste, vor Publikum zu stehen. Aber das ist die andere Sache. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es mir Spaß machen wird wieder. Beim Film ist es halt dieses Kleinere. Also du musst nicht immer den kompletten Text drauf haben vom Film, sondern man arbeitet halt im Detail. Aber dafür arbeitest du sehr viel feiner. Also da ist ein Augenbrauenzucken kann schon sehr viel in einer Großaufnahme erzählen von einer Figur, was im Theater natürlich sich versendet über die ganzen Reihen. Also es sind einfach verschiedene Disziplinen, es ist wie Slalom und Abfahrt oder so. Und mir macht es Spaß, wenn man da ein bisschen abwechseln kann. Wobei ich in den letzten Jahren natürlich deutlich mehr vor der Kamera war.
Das heißt, müssen Sie konzentrierter arbeiten, wenn es auf der Theaterbühne abgeht?
Nee, ist eine andere Konzentration. Also du hast den ganzen Abend im Blick, du musst deine Kräfte besser einteilen, glaube ich. Du musst auch besser senden. Du musst natürlich auch die Leute in der letzten Reihe erreichen. Also du bist auch sehr konzentriert und das ist auch eine sehr anstrengende Sache. Aber beim Film ist es halt dieses Ultra-Kurzzeitgedächtnis und beim Film ist es oft, sind Szenen, die sind gar nicht lang, aber die sind so eine Abfolge von Mini-Details, die aber im richtigen Rhythmus sitzen müssen. Das ist dann wieder die feinere Arbeit. Das ist der Einhaarpinsel und das andere ist vielleicht die Farbroller, keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt auch nur eine sehr grobe Beschreibung von dem, aber mir macht es Spaß, verschiedene Sachen zu machen.
Gibt's auch noch irgendwie so eine Rolle, die eine super Herausforderung wäre? Jetzt so eine richtige, so ein Schurken. Ich hätte fast Drecksau gesagt.
Ja, sowas ist immer schön, aber ich sage mal, Traumrolle ist einfach die nächste, die kommt.
Ach.
Nein, ich tue mir da wahnsinnig schwer, wenn du sagst, was würdest du wahnsinnig gerne mal spielen? Also ich finde so Betrügerfiguren, finde ich zum Beispiel was ganz Tolles. Oder solche Stoffe finde ich einfach auch sehr spannend, sowohl im Ernsten als auch in Komödien. Es gibt Figuren, die sind innerlich total zerrissen. Es gibt Figuren, egal, also es gibt so viele tolle Sachen. Die Emotionen müssen mich ansprechen. Was verbinde ich damit? Berührt mich das, wenn ich das lese, diese Rolle? Habe ich dazu eine Idee? denke ich mir, ah, sowas habe ich schon mal beobachtet oder sowas ist mir vielleicht selber schon mal passiert. Und das finde ich spannend. Das sind oft gar nicht so spektakuläre Sachen, warum man es dann macht.
Sebastian Betzel, die nächste Rolle habe ich mir, das habe ich mir gleich aufgeschrieben in meinen Büchlein, ja, soll die beste sein oder die, wie war die Formulierung?
Die nächste ist die Traumrolle.
Dann wünsche ich dir, danke für den Besuch und alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.